Es ist 5 Wochen schon her, dass der Michael hier über die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda sprach. Und unser heutiger Text, der schließt jetzt nahtlos an. Ich lese in Johannes 5 die Verse 16 bis 30. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke auch. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Soweit unser heutiger Text im Johannesevangelium. Wir werden außerdem später noch ein paar Verse in Offenbarung 20 lesen. Die religiösen Führer der Juden haben also in der letzten Predigt sei Wunder der Heilung an einem Sabbat gesehen. Und nicht nur die Heilung, sondern auch, dass der Geheilte dann mit seinem Bett oder seiner Liegematte umherging. Und das hat ihnen halt nicht gepasst. Und sie suchten ihn zu töten. Das lesen wir zweimal in Vers 16 oder auch in Vers 18. Da heißt, sie suchten ihn zu töten. Und dann meint es jetzt nicht, dass sie eine Gelegenheit gesucht haben, um ihn direkt heimlich zu ermorden. In den Folgeversen 17 und 19 steht ja jeweils, Jesus antwortet ihnen, und dann wird diskutiert, wäre eine sehr komische Reaktion auf einen körperlichen Angriff. Sie suchten vielmehr nach Aussagen im Gespräch mit ihm, in Diskussionen, Aussagen von Jesus, aufgrund derer sie ihn vor den Römern so verklagen könnten, dass er hingerichtet wird. Letztlich ist ja dann auch so gekommen. Die Juden waren also mit einem Wunder am Sabbat konfrontiert. Einerseits sahen sie eben die Heilung dieses Gelähmten, eine Heilung, die nur von Gott ausgehen konnte. Andererseits sahen sie aber auch, dass ihre Ordnungen zum Sabbat offensichtlich ignoriert wurden. Sie warfen Jesus diesen Bruch ihrer überlieferten Sabbatordnung vor. Und seine Antwort in Vers 17, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch, die verstanden sofort. In Vers 18 lesen wir, Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da war also jetzt ein Mensch, der nicht nur die Überlieferungen und ihre Ordnungen angriff, sondern sie auch über ihre religiösen Führer gestellt hat, indem er ihnen zu verstehen gab, dass er Gott dem Vater gleich ist. In ihren Augen war das ganz klar Gotteslästerung. Aber Jesus erklärt es noch in den folgenden Versen 19 bis 20, er verstärkt es, indem er ihnen sagt, dass er nicht nur, dass er nicht aus sich selbst handelt, sondern nur in enger Gemeinschaft und Liebe mit dem Vater. Und er kündigt noch größere Werke als die Heilung des Gelähmten an. Er, in Vers 21 lesen wir das, wird Tote lebendig machen. Und letztlich hat ihm der Vater sogar das Gericht über die Menschen übergeben. Und das alles hat ein Ziel, ich lese nochmal den Vers 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Alle Menschen sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Dieser Vers macht aus Jesus mehr als ein Botschafter oder Propheten, den der Vater zu den Menschen geschickt hat. Jesus setzt sich hier vollkommen mit dem Vater gleich. Die Juden haben ihm ja eine Gotteslästerung vorgeworfen und Jesus dreht hier den Spieß ja, regelrecht um. Er sagt nun, wenn er mich nicht ehrt, also jemand ehren heißt, ihn annehmen und tun, was er sagt, also wenn er mich nicht ehrt, also annimmt und tut, was ich euch sage, dann ehrt er auch den Vater nicht. Letztlich machen die Juden, wenn sie Jesus ablehnen, den Vater zu einem Lügner und lästern ihn selbst. Das galt nicht nur für die Juden damals, das gilt auch für uns. Wer den Sohn als den einen Gott ablehnt, lehnt ebenso Gott den Vater ab. Und durch diese starke Einheit Vater, Sohn und ein gemeinsames Handeln konnten die Menschen damals durch Jesus auch den Vater kennenlernen. Wenn sie Jesus beobachtet haben, darauf achteten, was er tat und sprach, dann sahen sie dabei, wie der Vater ist. Das haben wir an anderer Stelle noch. Philippus, glaube ich, wird da ja, korrigiert oder darauf hingewiesen. Also sagt, zeig uns den Vater. Und sagt Jesus, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich nicht. Die Menschen konnten in Jesus den Vater sehen, ein unglaubliches Vorrecht. Das war schon der erste Punkt unserer Predigt. Jesus und der Vater sind eins. Im nächsten Abschnitt lese ich jetzt nochmal die Verse 24 und 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sich hören, werden leben. Beide Verse beginnt Jesus mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch, oder je nach Übersetzung steht hier auch Amen, Amen, ich sage euch, oder freier übersetzt, ich versichere euch. Offensichtlich sagt uns Jesus in diesen Versen etwas, das besonders wichtig ist. Er betont diese Verse und versichert uns, wer mein Wort hört und Gott glaubt, der hat ewiges Leben. Für denjenigen gibt es kein Gericht mehr, in dem er verurteilt würde. Er ist vom Tod zum Leben gekommen. Hier geht es um jene Menschen, die erstmal geistlich tot sind. Sie leben nicht im Glauben und in der Verehrung des Herrn Jesus Christus und sind somit von Gott getrennt. Körperlich am Leben, aber geistlich tot. Das trifft grundsätzlich auf alle Menschen zu. Erstmal. Niemand ist von sich aus geistlich am Leben. Alle sind geistlich tot, von Gott getrennt. Dieser Zustand ändert sich, wenn jemand auf Jesus hört und ihm glaubt. Das schließt ein, dass dieser ihm Vertrauen schenkt und letztlich das Geschenk der Rettung vom Tod zum Leben, letztlich das Geschenk dieser Rettung vom Tod zum Leben dankbar angenommen wird. Es hört sich eigentlich ganz einfach an. Höre die Worte Jesus, zum Beispiel heute in dieser Predigt, und glaub dem Vater, dann ist alles gut. Du hast ewiges Leben. Frage ist, warum machen das relativ wenige? Wir haben ja vor einigen Monaten ein paar Tage gehabt mit evangelistischen Vorträgen. Dazu haben sich viele Menschen einladen lassen, was uns sehr gefreut hat. Und einige davon sind auch jetzt noch hier, was super ist. Aber der Großteil der damaligen Gäste, der ist nicht mehr da. Die Botschaft war damals nicht recht viel anders, wie wir sie hier in den Versen 24 und 25 lesen. Der Mensch ist geistlich tot, wenn er Jesus hört und ihm vertraut, wird er gerettet. Was hindert die Menschen daran, dies anzunehmen? Ein möglicher Grund ist wohl, es liegt vielleicht an unserem Kulturkreis, weiß ich nicht. Wir hier tun uns einfach schwer, was als geschenkt anzunehmen. Wenn etwas zu einfach oder gar kostenlos ist, dann ist irgendwas dran faul. Da stimmt was nicht. Es wäre ja zu gut, um wahr zu sein. Und irgend sowas steckt in uns Menschen drin. Und ich denke, das ist ein Grund, warum er Jesus wahrlich, wahrlich vorangestellt hat. Weil es vom Text her einfach zu gut ist. Weil wir das Hindurchdringen vom Tod zum Leben als Geschenk annehmen müssen und wir uns nicht gern was schenken lassen. Das Wort Hindurchdringen, das hört sich auch schon so nach Widerstand an. Da ist irgendwas, wo man nicht so leicht durchkommt. Man muss hindurchdringen. Und tatsächlich, wenn man jetzt den Tod und das Leben, von dem da die Rede ist, wenn man den als Bereiche oder Reiche sieht, dann wird auch deutlich, dass ein Wechsel von dem einen zum anderen gar nicht so einfach ist. Ihr kennt die Stelle vom Reichen und dem armen Lazarus in Lukas 16. Das kann man gerne nochmal lesen, da sieht man, ja, es sind verschiedene Reiche und wenn man mal tot ist, dann gibt es da keinen Weg mehr. Ich empfehle die Geschichte mal wieder zu lesen. Ein weiterer möglicher Grund ist die Konsequenz. Vorhin haben wir gelesen, dass der Sohn zu ehren ist, damit auch der Vater geehrt wird. Und ich denke, den Juden war das damals ebenso klar, wie wir das heute auch verstehen, jemand zu ehren. Das heißt, zu tun, was derjenige sagt, ihm gehorsam sein, gehört da auch dazu. Und das fällt uns Menschen einfach schwer, jemanden als Herrn über das eigene Leben zuzulassen und nach dessen Anweisungen zu leben, ist herausfordernd. Gerade dann, wenn man noch nicht weiß, wie sehr dieser Jesus einen liebt und wie wunderbar seine Fürsorge ist, wenn man noch nicht wirklich kennt, sondern einfach nur mal sieht, oh, da ist jemand, der möchte über mein Leben bestimmen, der möchte mir sagen, was ich zu tun habe oder zu lassen habe. Schwierig. Schwierig anzunehmen. Und dann gibt es noch einen dritten und wahrscheinlich auch den wichtigsten Punkt. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wir lesen an anderer Stelle, dass der Heilige Geist verschiedene Sachen macht, zum Beispiel auch von der Sünde überführt oder Glauben bewirkt. Und ich könnte jetzt hier wortgewandteste Prediger unserer Republik sei und die Sachverhalte in der Bibel so toll erklären, wie wir es in der Sendung mit dem Maus erleben. Und trotzdem, wenn der Heilige Geist nicht wirkt, ja, dann sitzt man wahrscheinlich da und denkt sich, was redet denn der dafür Zeug? Es passt dazu Vers 21, wo Jesus sagt, dass er lebendig macht, welche er will. So, Ohne Gottes Willen, ohne Wirken vom Heiligen Geist kann der Mensch Jesus auch nicht annehmen. Aber das wahrlich, wahrlich, das steht ja nicht nur für Menschen, die noch geistlich tot sind. Das ist auch für uns, wer bereits vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist, der darf das ganz sicher wissen. Du darfst sicher wissen, du kommst nicht ins Gericht, sondern du wirst stattdessen leben. Du hast ewiges Leben. Und weil wir Menschen vergesslich sind, müssen wir uns daran auch immer wieder mal erinnern. Hier empfehle ich euch, wer es nicht schon tut, das Abendmahl zu besuchen, regelmäßig. Wir erinnern uns im Abendmahl immer wieder daran, welchen Schatz wir in Jesus haben und dass er alles getan hat, damit wir ewiges Leben haben. Im Abendmahl teilnehmen ist übrigens auch eine Möglichkeit, Jesus zu ehren. Er sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, das lesen wir uns auch immer wieder vor. Na, und wenn wir tun, was er sagt, dann ehren wir ihn damit. In Vers 25 sagt Jesus, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie hören, werden leben. Die Stunde kommt und ist schon da, das ist eine Spannung, die wir uns hier jetzt noch anschauen werden. Das ist schon da, ist relativ einfach. Jesus spricht, die Menschen hören ihn und die seine Stimme wirklich hören, also ihm vertrauen, werden leben. So leben, wie wir es vorhin gelesen haben, hindurchgedrungen vom Tod zum Leben. Das war ab der Zeit Jesu so. Menschen konnten ihn damals annehmen, aber das ist auch heute noch so. Es dauert bis heute. Immer wieder dürfen auch wir in der Gemeinde dieses Wunder erleben. Geistlich tote Menschen nehmen Jesus als ihren Herrn an und sie dringen ihn durch zum Leben. Ich freue mich schon auf die Lebensberichte, die wir bei der nächsten Taufe hören werden. Das ist immer ganz was Besonderes für mich oder eigentlich auch für uns als Gemeinde, wenn wir da in den Zeugnissen hören, was zwar schon einige Zeit zurückliegt, aber was die Menschen so bewegt hat, wie sie von Jesus hörten, wie sie ihn erlebten und wie sie ihn letztlich angenommen haben, wie Jesus Christus in ihnen ein neues Leben bewirkt. Und mir als Gemeinde darf man da dabei sein, ich finde das super. Das war, die Stunde ist schon da, in Vers 25. Und auf dieses, die Stunde kommt, geht Jesus selbst in den Versen 28 und 29 ein. Ich lese diese Verse nochmal. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Es kommt also eine Zeit, in der alle die Stimme des Sohnes hören werden und sie werden auferstehen. In Vers 29 lesen wir von zwei Auferstehungen. Die einen werden bei der Auferstehung des Lebens dabei sein, die anderen bei der Auferstehung zum Gericht. Der Vers isoliert, also wenn man nur den einen Vers liest, dann liest es so, als würde es von den Werken der Menschen abhängig sein, ob jemand bei der Auferstehung zum Leben oder bei der Auferstehung zum Gericht dabei sein wird. Wenn wir uns aber nochmal an die Verse 23 und 24 erinnern, alle sollen den Sohn wie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, und wer auf den Sohn hört und ihm vertraut, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Für das Gute und das Böse, das wir in Vers 29 lesen, gibt es aus meiner Sicht deshalb nur zwei mögliche Erklärungen. Die erste, und die halte ich jetzt für am wahrscheinlichsten, das Gute ist, den Sohn zu ehren und ihn anzunehmen. Das Böse dagegen ist, Jesus abzulehnen. Ich halte das für die wahrscheinlichere Auslegung, einfach weil es sich aus dem Abschnitt selbst ergibt. Oder eine andere Möglichkeit, Ein Mensch, der zum Leben hindurchgedrungen ist und mit Jesus lebt, der wird in der Folge Gutes tun. Im Gegensatz dazu ist das Leben eines Menschen ohne Jesus prinzipiell böse. Das heißt jetzt nicht, dass das alles schlechte Menschen sind, aber selbst eigentlich gute Werke sind ohne Glauben, ohne dass man es für Gott tut, vor Gott wertlos. Wer sich bezüglich der Beziehung von Werken und Rettung noch weiter informieren möchte, den empfehle ich ja, zum Beispiel Epheser 2, die Verse 4 bis 9. Zurück zu den beiden Auferstehungen, deren Stunde noch kommt. Die Auferstehung zum Leben, für die gibt es mindestens zwei zukünftige Ereignisse. Das eine ist, wenn Jesus wiederkommt und die dann zu der Zeit lebende Gemeinde samt den bereits verstorbenen Gläubigen zu sich holt. Wir sprechen hier von der Entrückung, das ist ein bisschen ein seltsames Wort, aber da werden wir, die wir jetzt zu Jesus gehören, dabei sein. Entweder wir leben noch, also wenn die Entrückung jetzt dann gleich ist, dann werden viele von uns weg sein, oder in den nächsten Tagen, oder wir sind körperlich gestorben, dann werden wir an diesem Tag ja, auferstehen zum Leben. Das ist das eine Ereignis, das andere, es gibt auch noch Menschen, die nach dieser Entrückung in der sogenannten Drangsalszeit Jesus annehmen und in dieser Zeit als Märtyrer sterben. Sie werden nach dieser brutal schrecklichen Drangsalszeit auferstehen zum Leben und mit Jesus 1000 Jahre im Frieden herrschen. Danach, nach diesen 1000 Jahren, kommt nochmal eine sehr kurze kriegerische Zeit. Und schließlich erfolgt die Auferstehung zum Gericht. So, das war jetzt eine sehr knappe und ich gebe zu, sehr, sehr lückenhafte Zusammenfassung der künftigen Geschehnisse. Offenbarung umfasst mehr, steht um viel, viel mehr drin. Aber für die Auferstehung des Gerichts soll es soweit mal reichen. Diese Auferstehung zum Gericht, die Jesus in Vers 29 ankündigt, möchte ich jetzt mit euch nur lesen. Letztlich ist sie die Alternative dazu, wenn man Jesus nicht annehmen und ehren möchte. Wir erinnern uns nochmal an Vers 24. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Alle anderen erleben die Auferstehung zum Gericht. Ich lese in Offenbarung Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dieses Gericht, das hat Jesus in unserem heutigen Text insgesamt 5-mal erwähnt. Das Gericht ist ihm übergeben. Und er führt es laut Johannes 5,30 im Einklang mit dem Willen des Vaters vollkommen gerecht aus. Ich lese nochmal Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Schrecklich. So, und was machen wir jetzt mit dem Text von heute? Das kommt jetzt natürlich darauf an. wo du stehst und ob du schon auf Kohlen sitzt oder nicht. Wenn du noch geistlich tot bist, also wenn du nicht sagen kannst, dass du ein Kind Gottes bist und Jesus dein Herr und Retter, dann hör noch mal kurz gut zu. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Die typisch menschliche Reaktion wären ablehnende Gedanken, wie, wow, so eine Frechheit, ich lasse mir doch nicht Angst machen mit der Hölle, das ist ja wie im Mittelalter hier. Ich habe es aber schon mal gehört und ja, ich verstehe das auch, aber es hilft nichts, ob Mittelalter oder heute. Die einzig sinnvolle Reaktion auf den Bibeltext ist eine Umkehr zu Gott. Wenn du nicht weißt, wie es geht, dann red mit jemandem und lass dir das in Ruhe in der Bibel zeigen. Wenn du bereits zu den Lebenden gehörst, ja, dann gibt es ein paar Aufträge. Eins ist, denk an deine toten Mitmenschen. Sie sind wirklich geistlich tot. Wenn du kannst, rede mit ihnen. Ich bin jemand, der da sehr aufs Maul gefallen ist. Die tun mir da schwer. Aber in jedem Fall bete für sie und unterstütze evangelistische Menschen und Aktionen. Für sie geht es wirklich um alles. Das Zweite, was du tun kannst, ehre deinen Herrn Jesus, indem du nicht deinen Willen suchst, sondern auf ihn hörst und seinen Willen tust. Und freu dich und sei dir ganz gewiss, dass du leben wirst. Es versichert dir nicht irgendein Prediger, Prophet oder Engel, sondern Jesus, der eins ist mit dem Vater. Amen.